Notenköpfe. Da ist Musik im Gespräch. Ein Rondo-Podcast. Heute für euch da, Kai Lührs Kaiser.
Ich habe heute zu Gast einen berühmten Oboisten, einen französischen Oboisten und Dirigenten mit einem französischen Akzent, glaube ich. Wir warten es mal ab. Sein Name ist François Leleu und er kann es nicht verheimlichen, dass er aus Frankreich ist. Versuchen Sie es mal.
Guten Tag, ich freue mich, mit Ihnen ein Interview durchzuführen zu können.
Schon misslungen. Sie sind schon überführt.
Das war's.
Sie sind ein berühmter Oboist und das ist eine seltene Spezies, die erst in den letzten Jahren eigentlich richtig zum Zuge gekommen ist. Die Oboe war lange Zeit eigentlich ein Stiefkind im Orchester. Inzwischen dirigieren Sie auch, haben aber, glaube ich, nicht vor, die Oboe an den Nagel zu hängen, wie man im Deutschen sagen würde. Also Sie wollen weiter Oboe spielen, oder? Das wollen wir beides machen.
Absolut. Es ist sehr wichtig, diese Freude und diese Mühe und diese Arbeit, einen Ton zu produzieren. Einen Ton zu produzieren ist eine große Arbeit und ich glaube, das ist wichtig, an der Quelle des Produktions des Tons zu bleiben, auch wenn man dirigiert. Und für mich, mein Vorbild ist Daniel Barenboim, der immer gespielt hat und immer spielt und dirigiert. Und ich finde, das ist ein sehr schöner Zusammenhang, wenn man das kann.
Würden das alle Musiker sagen, dass das Arbeit ist, einen Ton zu machen?
Ja, selbst Pavarotti hat gesagt, dass ein hohes Heff schön und sauber zu bekommen, braucht man mindestens 10 Jahre Arbeit.
Ja, und es bleibt auch Arbeit, selbst wenn man das schon kann.
Also Arbeit ist es auch eine Freude, aber diese tägliche Arbeit ist wie ein Sportler, der jeden Tag seine Übungen machen muss und es hat etwas repetitiv, etwas wiederholt jeden Tag. Also das ist schon eine Arbeit.
Ja, ich meine, es ist ja toll. Also Arbeit ist was Schönes, ja. It's nice work if you can get it.
Of course. Das ist wie Exercise, also ja. Übungen.
Ja. Zunächst einmal fangen wir mit der Oboe an. Das ist eigentlich ein merkwürdiges Instrument. Sie lachen.
Merkwürdiges. Es ist nicht merkwürdig, es ist ein der schönsten Instrumente der Welt.
Ja, das wollte ich hören.
Ja.
Aber der Ton ist relativ dünn.
Ja.
Und eng. Und manchmal ist er auch ein bisschen quäkig. Mhm. Oder ist er das nur, wenn man es falsch macht?
Also, das ist nicht enger als eine Geige oder enger als ein Instrument, der in seiner Lage ist, also Flöte auch. Was sehr wichtig ist, um einen guten Ton zu bekommen, ist die Intonation. Die Intonation muss sehr homogen sein und ich nehme immer als Beispiel meine Frau Elisabeth Jaschwil. Wenn sie spielt, ihren Ton ist immer fantastisch, weil sie hat diese Weg, die Intonation immer am besten zu anpassen, mit wem sie spielt. Einem Orchester, einem Klavier, Kammermusik. Und ich glaube, mit der Oboe ist genauso. Also insofern ist der Ton nicht quetschig und ist gar nicht so eng.
Ja, was ist das eigentlich, Intonation? Zunächst mal ist das, den Ton zu treffen, die richtige Tonhöhe zu treffen. Aber das ist mehr als das, ne?
Ja, das ist mit Konsonant. Also wie man den Ton projiziert, mit welcher Konsonant, ist es ein O, ein I, ein Ü, ein A, wie ein Sänger. Ah. Und es ist sehr wichtig, diese Intonation zu anpassen, die wirklich am besten sich mischt, sogar selbst mit Akustik auch.
Wow, das heißt, Sie können einem Oboenton einen Vokal zuordnen, je nachdem, wie Sie spielen. Sie können denselben Ton als A spielen, als E, als I.
Ja, ja, und das ist sehr wichtig, weil das macht verschiedene Farbe.
Das würde ich ja gerne mal hören jetzt, schade.
Ja, also.
Aber das können Sie wirklich, Wahnsinn.
Ja, ja, das ist wie bei Sänger. Ob Sie singen mit einem O oder ein I oder ein Ü, ist anders.
Ja.
Kann man auch mit der Oboe so Farbe bekommen.
Ja, trotzdem hat es eine Weile gedauert, wie gesagt, bis das Instrument eine große Solokarriere sozusagen gemacht hat, würde ich sagen. Mm. Das war jetzt in den letzten Jahren der Fall. Was nach Ihrer Erfahrung gefällt den Leuten an diesem Instrument oder an dem Ton, den es produziert?
Ja, ich glaube wirklich, dass die Oboe ein Instrument, der die Seele öffnet, also oder befreit. Man sieht das in Kantat von Bach, diese Aria von Osterkantat oder auch in Brahms vierte Sinfonie. Die Oboe kommt immer nach dem Sturm und es ist immer eine Versöhnung mit ganzer Menschheit. Also die Oboe hat wirklich eine ganz klare Aufgabe, die Menschen zusammen zu bekommen. Die Trompete waren noch nicht da und die Oboe war sehr laut.
Ja.
Und die Oboe war immer dafür, um das ganze Dorf zu sammeln und hat gespielt. Und das war ein Sammelinstrument. Das war, und das ist auch so heute. Und ich finde, diese Bohrung in der Oboe ist konisch. Und das bringt eine gewisse Spannung in Musik, die sehr schön ist und sehr interessant. Also das ist, diese Spannung hat sehr, sehr wenige Instrumente, vielleicht Fagott und Horn. Aber Flöte ist zylindrisch drinnen und Klarinett auch.
Ja.
Aber Oboe ist konisch. Das fängt mit 1 Millimeter und das ist am Ende mit 4 Zentimeter über 1 Meter lang. Ja?
Ja.
Also Flöte fängt mit 1,5 Zentimeter und am Ende ist 1,5 Zentimeter.
Mhm.
Es ist zylindrisch. Und das macht einen großen Unterschied von der Spannung in der Ausdruck des Instruments.
Und das führt auch zu dem Feinheit des Tons. Das ist zu der Feinheit des Tones eben.
Ja,
ja. Ne?
Ja. Und das ist sehr beliebt, weil auch die Oboe ist wirklich ein sehr schönes Instrument.
Das ist eigentlich ein Nadelöhr, habe ich immer den Eindruck, dass man den durchgeht.
Ja, das ist irgendwas, was führt eigentlich.
Ich habe zwar gesagt, dass das Instrument erst in den letzten Jahren so richtig groß rausgekommen ist, es gab aber immer schon sozusagen oder irgendwas lang schon einen ganzen tollen Großmeister des Instruments, das war Heinz und ist Heinz Holliger. Denn der wird von allen Oboisten sehr verehrt und bewundert.
Ja. Na ja.
Können Sie sagen, wofür?
Ich bin nicht einverstanden, dass es seit ihm große Oboisten gibt. Es gab immer große Oboisten.
Mhm.
Wir haben nur vergessen.
Ja.
Also der bekannteste, das war Eugène Goussens.
Ja.
Ein Engländer, der Belgier, der in England gelebt hat und der in Musikvereinen sehr früh gespielt hat. Es gibt sogar Plakate im Musikverein mit ihm.
Der auch dirigiert hat.
Ja, er hat ein bisschen dirigiert auch. Und dann kam natürlich Pierre Pirlot. Und Lothar Kor war auch ziemlich bekannt.
Hier bei den Berliner Philharmoniker.
Der Philharmoniker und Manfred Clement hat zum Beispiel mit Kempe Strauss Oboe ein Konzert aufgenommen und viel Konzert gespielt. Der war in Staatskapelle Berlin und dann ist in Staatsoper München und dann Sinfonieorchester Bayerischer Rundfunk. Es gab auch viele andere Oboisten. Also Pasculi zum Beispiel allein, das ist unsere Paganini.
Mhm.
Also von diesem 19. Jahrhundert hat unglaublich virtuose Stück komponiert und es war wirklich der Paganini der Oboe und er ist ständig auf Reise gewesen. Also es gab immer glaube ich, ein Virtuos von Oboe, vielleicht nicht in der Zeit von Beethoven und Schubert,
mhm.
weil da ist wirklich unser Repertoire am ärmsten.
Mhm.
Und ich glaube, wenn die Musiker nicht die Komponist inspirieren können, dann wird weniger für Instrument gemacht. Aber ja, also es gab wirklich schon immer.
Mhm. Übrigens vergessen wir nicht, die Oboe gibt ja auch den Ton an im Orchester manchmal.
Ja.
Ne? Warum eigentlich?
Weil er ist in der Mitte des Orchesters und diese Ton, was man nimmt als Hauptton zum Einstimmen, ist ein A. Das ist nicht sehr hoch von der Lage und deshalb braucht man ein Instrument, das man gut hört und stabil ist.
Mhm.
Und deshalb ist die Oboe da das Beste, weil es ist das stabilste, das schönste und das beste Instrument.
Was wollen ja, wenn Sie das sagen? Nein, ich will gar nichts. Warum sagen Sie das stabilste? Was bedeutet das?
Weil eine Geige zum Beispiel, wenn greift eine Geige auf falsche Stelle auf seine Geige, könnte falsch werden.
Mhm.
Aber die Oboe ist das ziemlich sicher. Es ist ein einfacher Griff und dann muss man einfach, also das ist wirklich stabil, die Oboe.
Ja. Sehe ich das eigentlich falsch oder können Sie eigentlich nicht einen unendlichen Ton eigentlich erzeugen?
Wir können einen fast unendlichen Ton erzeugen mit Permanentatmung.
Genau.
Es gibt diese Permanentatmung, wo man gleichzeitig spielen kann und Luft holen kann.
Und Luft holen kann.
Ja, das ist sehr praktisch.
Wie machen Sie das?
Man muss das Luft im Backen lagern. Also die Backen werden sehr groß, wie 2 Apfel, links und rechts. Und dann, während man diese Backen mit einem gewissen Druck das Luft in Oboe schiebt, kann man gleichzeitig einatmen mit Nase.
Wow.
Ja.
Das ist reine
so klingt es.
Reine Technikfrage, oder?
Ja. Das ist eine uralte Technik, das zum Beispiel mit Duduk, diese georgisch-armenische Oboe, ja. Die spielen nur so.
Ich erinnere mich, dass ich das mal versucht habe als Jugendlicher oder so und es ist mir absolut nicht gelungen. Ich fand das furchtbar schwierig. Wie lange haben Sie gebraucht?
Aber das hängt davon, welches Instrument, mit welchem Instrument damit Sie versuchen.
Ich weiß es gar nicht.
Mit Blockflöte oder mit Vielleicht. Oboe oder mit Flöte?
Nein, dann Oboe bestimmt nicht, weil das kann ich ja gar nicht.
Ja, weil die Oboe hat sehr wenig, es kommt sehr wenig Luft in der Oboe. Mhm. Und das ist nicht so schwer mit Oboe. Ja. Es ist viel schwerer mit Querflöte.
Weil man mehr Luft braucht. Ja. Ja.
Oder Klarinette. Also mit Oboe ist das am leichtesten.
Ja, das können alle Oboisten. Und wenn man es nicht könnte, könnte man auch das Instrument nicht professionell spielen. Ne?
Nein, das muss nicht sein. Und ich habe sogar Studenten,
Das muss nicht sein.
Nein. Ich habe Studenten, die das sehr gut machen. Die machen das überall und ich verbiete es. Weil das ist... gegen das Schwerkraft des Musik, wenn man das zu oft benutzt.
Ah.
Also die Spannung und Entspannung der Musik hat eine Beziehung mit Atmung und die Musik muss atmen. Und wenn man diese permanente Atmung macht, dann hat man diese Spannung, Entspannung in der Phrase nicht mehr.
Ah, verstehe.
Das ist nur als Not oder für bestimmte Momente.
Ja, das läutet mir absolut ein. Hören Sie das auch, wenn jemand so spielt, also mit permanenter Atmung?
Wenn es gut gemacht ist, man wird es nicht hören.
Ja.
Aber natürlich kann man es eins beobachten und...
Man kann es sehen, ja.
Ich kann es immer sehen im Prinzip.
Ja. Was macht das mit Ihnen? Ich meine, gerät man da nicht in eine merkwürdige Trance hinein, stelle ich mir so vor. Oder hyperventiliert man dabei oder so, oder ist das nicht der Fall?
Nein, also leider nicht.
Naja, vielleicht wird es ja noch.
Ja.
Immerhin, wenn das Instrument diese Möglichkeit hat, einen unendlichen Fluss zu erzeugen, das finde ich ja eigentlich eine große Möglichkeit, also als Möglichkeit fantastisch.
Das ist ein Vorteil, das ist ein Vorteil. Natürlich ist das ganz toll. Und wie gesagt, das liegt ein bisschen näher für die Oboe als andere Instrument.
Und ich meine, so etwas wie einen unendlichen Fluss in der Musik zu erzeugen, ist ja auch zugleich was Positives. Also ich würde auf dieses Ein- und Ausatmen-Gang gleich noch kommen, das finde ich sehr, sehr interessant, muss ich sagen. Mhm. Aber dieser unendliche Fluss ist ja irgendwie auch eine tolle Vorstellung.
Ja, klar.
Achten Sie darauf eigentlich, wenn Sie auch zum Beispiel dirigieren oder so, oder ist das für Sie ein wichtiger Aspekt?
Ich sage immer, wenn ich dirigiere, die streiche, dass die Bläser, wenn Sie mit Bläser spielen im Orchester, also ich sage immer, wissen Sie, die Kollegen, die müssen atmen. Und sie sollten auch atmen, weil es sehr gesund ist, bevor sie spielen. Also die Atmung muss schon das Start des Musik sein, nicht das erste Ton.
Ja.
Und die Atmung muss auch angepasst werden an Tempo von Musik.
Ja.
Und es muss auch angepasst sein an der Farbe.
Ja.
Weil die Farbe ist sehr wichtig. Sehr wichtig. Und wenn man diese Atmung nimmt mit einer klare Tempo und klare Farbe, dann ist der Ton nur die Konsequenz von dieser Atmung.
Mhm.
Für Bläser, aber für Streicher auch. Mhm. Und insofern achte ich ziemlich genau drauf.
Ja. Es gab ja sogar in der Musikgeschichte, also bei Karajan gab es ein Legato-Gebot, das auch damit zu tun hat, ne, dass man lange Linien lässt laufen und alles in gleichmäßigen Fluss ergibt.
Also gleichmäßiger Fluss ist natürlich ein der große Merkmal von Karajan, Schule und Stil. Dann ist Arno Kur gekommen.
Ja.
Und dann war viel mehr Freiheit in diesem Fluss und das hat auch was mit der Atmung zu tun, weil eigentlich eine Symphonie oder ein Satz von einer Symphonie oder ein Stück ist nie gleichmäßig. Es gibt Ereignis, das ist wie ein Theaterstück.
Es gibt eine Spannung, das heißt eine Anspannung, eine Abspannung.
Überraschung, schöner Moment, düsterer Moment, Sturm, keine Ahnung. Also insofern, ich finde, das ist wichtig, dass die Musik atmet, das ist völlig klar, Sie haben völlig recht hier und ich bin dabei, aber es muss nicht durchgehend sein.
Ja, wo haben Sie das her, diese Auffassung eigentlich, oder sagen das alle Musiker, oder sagen das alle Bläser vielleicht?
Das ist sehr wichtig. Irgendwann als Bläser muss man verstehen, dass die Atmung das wichtige Vorbereitungen ist von einem Ton, weil der Ton ist nur das Konsequenz von der Atmung.
Ja.
Und insofern, man muss es immer sehr schön verbinden.
Ja.
Und das ist eigentlich, ganz ehrlich gesagt, Sie haben gesprochen über Trance. Ich würde nicht Trance sagen, aber wenn man sehr schön atmet und eine schöne Phrase spielt, das ist sehr, sehr angenehm. Mhm. Das ist wie eine Spannung in Spannung.
Ja, ich glaube auch, dass sich das mitteilt, dem Hörer, und zwar angenehm mitteilt. Sie müssen sich doch sozusagen nach der Decke strecken. Sie haben ein Musikstück, was Sie spielen müssen. Und dieses Musikstück gibt vor im Endeffekt, wie Sie atmen. Oder ja, also gibt einen Rahmen vor, in dem Sie atmen können. Ne?
Natürlich, es gibt ein Tempo, es gibt einen Rahmen. Ist das ein Vierviertel oder Dreiviertel oder Zwölfachtel oder Fünfachtel und so weiter? Ist das Allegro, ist das Presto, Vivace oder Adagio oder Poco Adagio, Andante? Alle Informationen sind von Komponie sehr genau geschrieben, um eine klare Vorstellung zu haben.
Genau.
Das heißt nicht, dass meine Vorstellung ist die absolute Vorstellung oder von Karajan oder von Harnoncourt oder von Kollegen wie Antonello, aber es ist wichtig, dass man seine eigene Idee und Konzept hat, um eben das Überzeugen im Luft schwimmen zu lassen zu können.
Ja. Aber das heißt doch, dass Sie eigentlich nicht so atmen können, wie Sie wollen, weil die Musik das in gewisser Weise vorgibt, was Sie das machen müssen oder was Sie machen können.
Ja, aber die Musik gibt mir meine Haltung. Also ich möchte atmen, wie die Musik es vorschreibt.
Ja. Und wie finden Sie da die Freiheit?
Die Freiheit ist eben, wie ich mir diese ganze Gestaltung, Konzept und Einteilung des Stückes mir vorstelle. Mhm. Mit Respekt auf jede Detail vom Komponist. Dynamik, Orchestrierung, Formen, Karrier von einer Phrase, wie lang ein Satz geschrieben ist, das 4 Takte, 6 Takte, 8 Takte, 9, 10, 12 Takte manchmal und so weiter. Das ist sehr wichtig, immer der Komponist zu fragen durch seine Partitur, was willst du mit dieser Information? Mhm. Wie kann ich dir besser bedienen? Mhm. Und dann natürlich wird die Atmung automatisch sich anpassen.
Mhm. Also Einatmen und Ausatmen ist sehr wichtig in der Musik. Was, glaube ich, auch wichtig ist, kommt mir vor, das klingt ähnlich mysteriös, ist der Puls. Würden Sie mir zustimmen?
Ja, also Puls ist eben immer sehr verbunden mit Herzschlag.
Ja.
Und wie Sie wissen, unser Herzschlag ist nicht ganze Zeit auf ein
immer gleich.
Tempo.
Mhm.
Das ändert sich. Ja. Und das ist ein bisschen so mit der Musik. Und jetzt zum Beispiel, ich habe die erste Symphonie von einem jungen, genialen Komponist, der ist 15 Jahre alt, in Mozartwoche aufgeführt mit Camerata Salzburg Ende Januar. Und dieser junge Komponist hat auch eine Oboen-Sonate geschrieben, eine Geige-Sonate geschrieben. Und wie er seine eigene Musik spielt, ist sehr, sehr agogisch, sehr...
unregelmäßig eigentlich.
Ja, aber immer mit einem Grund, der mit der Musik verbunden ist. Und ich finde immer toll, mit Komponisten zu arbeiten, weil man muss verstehen, dass die Komponisten, die wollen keine regelmäßige Puls haben durch einen ganzen Satz. Die wollen ein Erlebnis, die wollen eine Emotion, die wollen eine Botschaft weitergeben. Und das ist unsere Aufgabe, diese Botschaft so weit entziffern zu können, um eben diese Musik auf den Punkt zu bringen, dass es eine Eloquenz und eine Dramaturgie hat.
Ja, genau. Und da wird es, glaube ich, interessant. Denn die Musik ist ja mit Sicherheit noch unregelmäßiger, weil sie freier ist in der Tempowahl und in der Phrasierung und sowas, als im Verhältnis zu dem Puls, den wir im Körper haben. Und da, wo die Möglichkeit entsteht, auf den Puls des Hörers einzuwirken durch die Musik, da stellt sich wahrscheinlich ein Erlebnis ein, das besonders ist.
Aber wissen Sie, ein schneller Satz, ein erster Satz oder letzter Satz von einer Symphonie, ist immer eine Art und Weise, ein Erlebnis zu liefern. Aber zum Beispiel fast jeder langsame Satz muss hier ziemlich genau sein mit dem Puls, weil da, wenn man wirklich diese Schlüssel finden muss, um Seele vom Publikum zu befreien, muss man das Herz Ruhe geben. Und da muss man mit Tempo sehr, sehr vorsichtig umgehen, mit langsamer Satz. Langsame Satz müssen fast keine Rubato haben, nur ein oder zweimal in jedem langsamen Satz, maximal. Mhm. Um eben diese Ruhe und diesen Herzschlag mit dem Tempo von langsamer Satz zu vereinen, dass man sich loslassen kann in der Musik und dass die Seele sich befreien kann.
Mhm.
Das ist ganz klar. Aber die schnelleren Satz sind oft eine Erlebnisgeschichte. Und das ist natürlich ein bisschen flexibler.
Mhm, ja. Noch eine Spezifität der Oboe ist, dass sie einen angeblich sehr hohen Druck im Kopf erzeugt. Mhm. Ist das wirklich wahr?
Ja.
Ist das gefährlich?
Ja. Man sagt, die Oboisten, die werden verrückt. Und wenn ich einige von meinen Kollegen sehe, es muss stimmen, sage ich. Aber keine Name.
Nein.
Aber das wurde irgendwann gemessen, dass es so viel Druck im Kopf wie ein Pilot von einem Air Force One, der, keine Ahnung, Mach 2 fliegt. Aber trotzdem, es gibt eine Technik, diesen Druck schön nach unten zu bleiben. Ja, also so schlimm ist es auch nicht. Aber ja, klar, man muss eine gute Lufttechnik haben, um diesen Druck nicht zu oft im Kopf zu haben. Das ist natürlich nicht so ideal. Aber ja, Oboe ist ein gefährliches Instrument.
So toll.
Nicht für jede Hände. Und Kopf vor allem.
Ja. Von Trompetern und sowas sagt man, dass wir gute Zähne brauchen. Posaunisten auch. Die wissen immer die besten Zahnärzte.
Also sie müssen die Zähne von unserem Vorbild Heinz Holliger sehen. Also ich würde nicht sagen, dass er sehr gute Zähne hat.
Aha.
Ich glaube, was er hat, ist ein sehr gutes Ohr.
Ja.
Das ist wichtiger.
Auch wichtig.
Und Oboe, natürlich haben wir, wenn wir ein Rohr beißen, also dieser Ansatz, wenn wir der Ton
produzieren. Sie nennen das Beißen?
Ja, also wir beißen ein bisschen das Rohr, das Mundstück, ist ein Rohr. Die Lippen sind da inzwischen und ich glaube nicht, dass wir brauchen natürlich Zähne, die lang halten können, weil... Aber trotzdem, die Zahnärzte, die können nachmachen. Ich glaube nicht, dass man sehr gute Zähne braucht bei Oboe, also sehr gute Position oder keine Ahnung. Nein.
Wären dritte Zähne ein Problem?
Ich glaube nicht. Also, nein.
Sie haben eine ziemliche, um nicht zu sagen, eine unheimliche Lippenspannung wahrscheinlich, wenn Sie spielen, oder?
Nein, das muss nicht sein. Das ist wie ein Bogen auf eine Geige.
Ah.
Es muss mit einem gewissen Gewicht sein.
Ja.
Also man muss, aber wenn man zu viel Spannung hätte, dann würde es quetschen und eng klingen.
Ah.
Es muss ein bisschen sanft sein, ein bisschen Fleisch.
Ja.
Ja, das ist ein der Probleme von die vielen Oboisten, die sie gehört haben und die ihre Vorstellung jetzt so weit gebracht hat, dass sie sagen, das ist Quetsch.
Nee, ich habe diese Vorstellung gar nicht. Ich wollte gerne ein allgemeines Vorurteil doch zumindest benannt haben.
Ja.
Was Sie natürlich sagen, führt natürlich zwangsläufig zu der Frage, ob Oboisten besser küssen.
Ich weiß nicht, ich habe noch keine andere Oboistin geküsst. Also ich war da ziemlich wählerisch und hatte nie eine Oboistin als Freundin.
Ja.
Und jetzt bin ich verheiratet mit einer Geigerin. Also ich kann vielleicht
Fragen
Lisa Oboenunterricht geben.
Können Sie auch, aber fragen Sie doch mal, es sind jedenfalls noch keine Klagen gekommen, wenn ich das richtig verstehe. Jetzt kommen wir nochmal zum Orchester und zum Dirigieren. Sie haben mir mal gesagt, dass ein Orchester eigentlich eine Gesellschaft in der Gesellschaft ist und daher auch so als eine demokratische Organisation im Grunde genommen eine Art Vorbild sein könne, symbolisch gesprochen.
Ja.
Aber das könnte man auch wieder hinterfragen und ich würde vielleicht denken, ist das nicht vielleicht auch ein bisschen schönfärberisch, wenn man das so sagt?
Es gibt wie in jeder Gesellschaft manchmal Probleme, die mit der Geschichte des Orchesters verbunden sind. Jeder Orchester hat seine eigene DNA, sagt man so auf Deutsch, DNA, ja. Und jeder Orchester hat seine eigene Art und Weise, umzugehen mit vielen verschiedenen Problemen. Das ist erstaunlich. Aber wenn das Orchester sehr viele neue Kollegen bekommt, sagen wir mal eine Hälfte, wird dieses Profil vom Orchester bleiben. Das hat mich so oft verwundert, weil ich war in sehr vielen verschiedenen Orchester, in Orchestre National de France, Opéra de Paris, Symphonieorchester des Rundfunks, Chamber Orchestra of Europe. Und ich habe natürlich andere Orchester beobachtet, wo ich mal Aushilfe gespielt habe und so. Oder wenn ich dirigiere jetzt natürlich auch. Und es ist so, dass jede Geschichte vom Orchester wird ein Merkmal im Orchester lassen, wie ein DNA. Das wird weitergegeben, ohne dass man sogar viel darüber spricht.
Ja, das ist das Merkwürdige.
Ja. Aber trotzdem ist es eine sehr schöne Gesellschaft, weil, wissen Sie, ich habe oft mit Leuten mit Film gearbeitet im Orchester und die sind alle haben immer gesagt, diese Disziplin, was im Orchester ist, diese Art und Weise, immer pünktlich zu kommen, immer ruhig sich zu verhalten in Probe, immer bereit zu spielen, immer vorbereitet, das ist wirklich nicht überall so. In andere,
nicht in jeder Branche so.
Ja. Diese Art und Weise, diese Disziplin, also ist schon was Besonderes. Und auch wenn jeder Orchester seinen Bereich für Problem hat, eigentlich das ist fast immer da.
Mhm.
Und das ist für die Gesellschaft immer noch beispielhaft.
Mhm. Ja, und trotzdem so als ein demokratisches Gebilde angesehen, muss man doch zugleich sagen, Sie als Dirigent stehen vorne.
Ja, natürlich, aber das hat sich sehr geändert die letzten 20 Jahre. Jetzt die Dirigenten, die sind nicht mehr der Feind. Es war so früher.
Mein
Professor in Paris Hochschule hat gesagt, ja, der Dirigent ist der Feind.
Aha.
Hat mir das gesagt. Ich war natürlich 14, aber ist ja nicht lange her, aber trotzdem. Und es ist so, dass heute, wenn man sieht, Yannick Nézet-Séguin oder Dudamel oder Petrenko, diese fantastische Dirigent, die sind Freunde. Und die helfen und die wollen einfach das Orchester ein Feld geben, wo die Musiker sich wohl und entfalten können.
Mhm.
Ja, das ist neu, also seit 20 Jahren, sagen wir mal.
Ja,
und insofern ist ein Dirigent jetzt heute natürlich jemand, der sagt, so sehe ich Mozart, Sinfonie, so sehe ich Beethoven und Dvorak und so weiter.
Mhm.
Und das Orchester versucht in diese Welt von der Dirigent einzutauchen, so gut der Dirigent es beschreiben und geben kann. Ja, das ist ja klar. Aber es ist mehr eine Zusammenarbeit geworden als ein Vorreiter. Der Dirigent muss ein Konzept haben.
Das hat sich wirklich was verändert, das würde ich auch sagen. Ich habe mal Hanan Kur, sogar den vorhin gefragt danach. Und der hat aus seiner Zeit, wo er noch Orchestermusiker war, mir erzählt, er hätte immer die Dirigenten gefragt, warum. Warum? Warum soll ich das so machen?
Ja, ja.
Und es war immer darauf hinausgelaufen, dass die Dirigenten dann gesagt haben, weil ich es sage.
Ja.
Weil ich es bin, der das Sagen hat und weil ich das so will.
Ja.
Während mir jetzt ein jüngerer Dirigent, nämlich Andres Nelsons, mal irgendwann gesagt hat, früher hätte ein Dirigent Ideen gebraucht und heute bräuchte er Argumente. Ja, das finde ich ganz gut gesagt.
Eigentlich. Ja, das ist gut. Und ich finde auch, das ist sehr interessant, darüber zu diskutieren. Aber wenn jemand mich so fragt, in Probe, warum machen Sie das so? Dann sage ich, ja, kommen Sie mit mir Kaffee trinken danach. Weil in Probe ist keine Zeit zu philosophieren.
Stimmt,
in Probe muss man spielen, die Sache auf den Punkt bringen. Aber dann diese Konzept zu diskutieren, finde ich sehr interessant. Mhm. Aber nicht in Probe. Das ist wertvolle Zeit, wo viele Leute zusammen sind. Und da kann man nicht diskutieren. Kann man diskutieren danach. Und ich bin ganz offen. Ich finde es sehr interessant, Resistenz zu haben vom Orchester.
Mhm.
Ich bin völlig dabei.
Ja.
Aber in Probe sind die Zeit zu kurz dafür.
Ja. Man muss Zeit organisieren als Dirigent. Man darf sie nicht verschwenden.
Ja.
Und ich schätze mal, dass alle großen Dirigenten auch zugleich, ich weiß es aber nicht, ökonomische Probe waren. Also das heißt, die nicht überzogen haben, die den Leuten nicht auf die Nerven gefallen sind. Ist das so? Oder?
Das ist sehr wichtig. Ich glaube, noch mehr als das, es gibt ein Zeitmanagement, finde ich, als Dirigent. Und eigentlich auch sehr wichtig ist, dass man auch jede Gruppe vom Orchester gleichzeitig und gleichmäßig involviert.
Ja.
Weil früher habe ich oft erlebt, dass nur die Streicher gearbeitet werden. Und wir haben gewartet und gewartet. Es muss genauso viel gearbeitet an die Trompette, Tuba wie erste Geige.
Mhm.
Also alle müssen in ein Boot das Gefühl haben, nicht dass sie einige Musik machen, die anderen warten.
Mhm.
Und das ist auch wichtig, das ist eine Stimmung aufbauende Geist braucht man als Dirigent.
Mhm.
Man muss die Stimmung aufbauen durch die Tage. Jeder Tag muss besser als der erste sein, besser als der zweite, besser als der dritte und komm Konzert. Das ist eine feine Arbeit und das ist auch mit jeder Gruppe ein bisschen anders. Man muss sehr, sehr pädagogisch und sehr viel Gefühl haben, die Kollegen gegenüber.
Ja, dass sie anders dirigieren, weil sie von der Oboe herkommen, ist nicht so, ne?
Ja, also bestimmt. Also das wäre nicht sehr richtig, wenn ich nicht sagen würde, dass ich ein Oboist bin und Dirigent. Aber ob es wirklich viel anders ist, glaube ich nicht. Aber ja, natürlich bin ich ein Oboist. Ja.
Gab es früher große Dirigenten, die von der Oboe herkamen? Ich meine, Holliger ist auch ein Dirigent,
ja.
Selbstverständlich.
Also ich glaube, Kempe hat Oboe gespielt.
Aha.
Ich glaube.
Aha, okay. Ja. Hat auch sehr schöne Aufnahme des Oboenkonzertes von Richard Strauss.
Das ist mit Manfred Clement.
Voilà.
Ein wichtiger Oboist auch, der sehr viel gemacht hat. Der war ein guter Freund von mir auch.
Noch einmal provokativ gefragt, da Sie ein toller Oboist sind, warum dirigieren Sie überhaupt? Peter Stein würde sagen, ein völlig überflüssiger Schritt.
Ja, aber so ist das Leben. Ich liebe, es. Also es ist genau das. Also ich finde, es gibt nichts, das man sich nicht gönnen muss, solange man es nicht versucht hat.
Man soll alles machen, alles ausprobieren.
Alles ausprobieren. Und wissen Sie, das Dirigat bei mir ist eine ganz alte Geschichte. Als ich mit 19 ARD-Wettbewerb gewonnen habe, habe ich mit Fedosayev Strauss-Rubin-Konzert gespielt und dann in Japan. Und dann die Direktorin, Präsidentin von International Wettbewerb, die in München war, Renate Ronnefeld, die haben alle gesagt, sie sind ein geborener Dirigent. Ich war 19. Und ich hatte sogar eine Wette gemacht mit ihr, dass ich nicht dirigieren würde innerhalb von 10 Jahren. Mit 25 hatte ich schon mein erstes Kammerorchester als Generalmusikdirektor. Mhm. Und sie hatte gewonnen. Ja, das ist irgendwas, was in mir steckte, immer. Mhm. Und ich dirigiere seit sehr vielen Jahren eigentlich, seit 30 Jahren eigentlich. Mhm. Aber ich wollte natürlich nicht zu viel machen, weil wir mit meiner Frau, die eine fantastische Geigerin, eine fantastische Karriere hat, ich wollte nicht zu viel weg sein, ja. Obwohl wir beide sowieso weg sind. Ja. Aber als Dirigent noch mehr. Und jetzt ist es eigentlich der richtige Zeitpunkt und ich habe mich sehr gut vorbereitet dafür. Ich freue mich riesig.
Sie sind 53 Jahre alt jetzt und übernehmen eigentlich jetzt erstmals ein großes Orchester, ein Kammerorchester, nämlich die Kammerakademie Potsdam. Ja. Ja. Ein tolles Orchester, großartig gepflegt und herausgeputzt, kann man sagen, von ihrem Vorgänger. Ja. Antonella Manacorda war das, der auch viele Schallplatten gemacht hat. Das kann man alles nachhören. Es ist wirklich auf ein neues Niveau gekommen, das Orchester. Und zwar, der hat ganz große Zyklen gemacht. Beethoven, und Mozart, Schubert,
Mendelssohn auch.
Mendelssohn, genau, ja. Mhm. Also das können Sie schon mal nicht mehr machen, wo Sie jetzt da anfangen.
Es stimmt nicht ganz, aber natürlich müsste man sich was anderes überlegen. Und deshalb, nächstes Jahr wird Schwerpunkt Haydn.
Ja, das war noch nicht, ne? Oder jedenfalls nicht.
Nein,
also Sie meinen da mit diesem
weniger, Sinfonie.
Ja, aber das können Sie natürlich lange pflegen, weil der hat ziemlich viele geschrieben.
Ja, 104.
Ja,
das ist super. Und Haydn ist ein perfekter Komponist, weil seine Musik ist so viel humorvoll und es hat auch theatralische Geschichte. Wir werden mit Paukenschlag anfangen, der Eröffnungskonzert. Es wird genial. Und dann gibt's so viele Pendant von Haydn, kann man sehr viel mischen. Es gibt diese Philosoph-Symphonie, diese Abschiedssymphonie. Es gibt auch Passionssymphonie, es gibt The Bear-Symphonie, es gibt so viel verschiedene. Und wenn man das mit Geist spielt, ist es eine der schönsten Musik.
Ja, und wie macht man das, Musik mit Geist zu spielen, sodass es vielleicht sogar witzig wird oder humorvoll?
Ja, also ich habe keine Ahnung, aber ich glaube schon, dass es möglich ist. Doch, auf jeden Fall, es ist so, dass diese Art und Weise, wie er geschrieben hat, das ist immer inspiriert von einer kleinen Geschichte, die er geschrieben hat. Und dann hat er die Symphonie in Verbindung mit dieser Geschichte, die er geschrieben hatte, komponiert. Und dann hat er die Geschichte vernichtet. Und jede Symphonie ist eine Geschichte in sich. Und ich glaube, man muss wirklich viel Fantasie haben, um das zu machen. Und ich freue mich riesig. Also ich lade Sie alle ein.
Was wollen Sie anders machen? Im Verhältnis zu früher, gibt's was?
Ja, da habe ich viel vor, was das Konzertgestaltung angeht. Und es wird sofort anfangen, Anfang September bei der Eröffnung. Ich möchte, dass das Konzert ein Erlebnis wird. Nicht von erster Ton, das Orchester bis letzter, aber viel früher. Wenn Sie kommen im Foyer, möchte ich, dass die Leute schon mit Musik willkommen heißen werden im Foyer. Ich möchte auch, dass das Konzert einen viel stärkeren Anfang hat mit einer klaren Inszenierung des Anfangs. Und auch am Schluss möchte ich eventuell Nachklänge anbieten für diejenigen, die gerne ein bisschen länger bleiben wollen und noch mehr die Musik nachklingen lassen wollen.
Ja.
Ja. Ich möchte, dass es ein Erlebnis wird. Und ich möchte auch, dass wir in Potsdam ein Orchester gesehen werden als ein Laboratorium von Ideen und neue Neue Ideen, ja, ausprobieren. Ich möchte viel ausprobieren.
Was Sie beschreiben, ist eigentlich ein sozusagen immersiver Zugang, ne?
Ja, man sagt immersiv, das ist schon richtig, aber ich finde es schon zu grob.
Ich kann es auch nicht mehr hören, um ehrlich zu sein. Das
ja, nee, immersiv, ich finde es zu grob. Das hat nichts zu tun mit immersiv. Das ist nur, dass wenn die Leute kommen, die...
Doch, das hat schon was damit zu tun.
Nein, das ist ein Erlebnis. Weil immersiv ist es gleich unter Wasser. Ja, nicht unter Wasser, das ist umgekehrt. Es ist um der Seele und Geist und Kultur noch ein bisschen mehr aufzupimpen.
Ja, aber immersiv ist eigentlich nur, dass die Veranstaltung sozusagen entgrenzt wird und das Publikum stärker einbezogen ist auf diese Weise.
Ja, aber zum Beispiel, das Publikum bleibt irgendwie aktiv bei Zuhören, aber passiv beim Sitzen. Also die werden natürlich nicht ein Instrument nehmen und irgendwas machen.
Ja, das Konzert ist ja ein Ritual.
Ja.
Vielleicht im positiven wie auch im negativen Sinne, oder?
Ja, aber früher hat man ein Konzert mit drei Teilen gehabt.
Ja.
Die haben dann Ouverture am Schluss gespielt zum Beispiel.
Ja. Und die waren ewig lang, die Konzerte.
Ewig lang. Also ich möchte das nicht natürlich, aber, aber ich meine, die Leute im 19. Jahrhundert und Anfang 20. Jahrhundert waren viel mehr neugierig als heute.
Mhm.
Mozart, Beethoven, Beethoven, Mozart, Brahms, Brahms, Mozart. Das muss ein bisschen mehr sein. Immer neue Musik bei jedem Konzert.
Ja. Mhm.
Jedes Konzert, was ich spiele, kommt was Neues jetzt, nächstes Jahr.
Mhm.
Immer.
Ja, sehr gut.
Ein bisschen Pfeffer, ein bisschen Überraschung.
Ja, ja, sehr gut. Sehr gut. Ja. Sie sind zugleich der vielleicht prominenteste Hausmann der Klassik. Zugleich. Sie haben es vorhin angesprochen. Damit meine ich, dass Sie Ihre eigene Karriere auch teilweise zurückgestellt haben zugunsten der Karriere ihrer Frau. Das heißt, sie teilen sich das irgendwie.
Nein, das habe ich auch nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, dass natürlich Lisa ist eine unglaubliche Geigerin. Und, aber ich habe gar nicht zurückgestellt. Ich habe nur weniger dirigiert.
Das meine ich, ja.
Ja, aber das ist mein... Es ist nicht, nein, das ist nicht zurückgestellt. Das ist für mich... Eine ganz bewusste Entscheidung, die natürlich war. Und Lisa hat sehr viel Konzert nicht angenommen, weil ich Konzert hatte auch. Also wir haben versucht, das beide so gut wie möglich zu machen. Und ich glaube nicht, dass ich zurückgestellt habe meinen Dirigat. Ich wollte nur unbedingt auf die Kinder ein bisschen mehr Zeit haben, für die Kinder ein bisschen mehr Zeit haben.
Sie haben das jedenfalls gleichberechtigt irgendwie so gehandhabt.
Ja, so ist es ging bisher für mich.
Ja. Ich meinte das nicht negativ.
Vielleicht habe ich falsch verstanden auch.
Nein, das ist überhaupt nicht negativ. Im Gegenteil, ich wollte Sie loben dafür, dass Sie das machen. Und die Frage ist ja, wie Sie das hingekriegt haben im Endeffekt auch. Also ich meine, es gibt ja viele Künstlerehen.
Ja.
Ich bin nicht sicher, ob das überall so gut funktioniert oder so leicht einzurichten ist.
Ja, das ist viel Organisation und wir hatten natürlich viel Hilfe von Lisas Mutter und Lisas Vater. Die waren wirklich, Lisa ist Einzelkind und das war für unser Leben ein großes Glück. Und sie sind jetzt auch mit uns nach Berlin umgezogen, von Ingolstadt nach Berlin und wir von München nach Berlin. Und wir hatten auch jemand zu Hause, Inge. Inge hat 20 Jahre quasi für uns gearbeitet und das Haushalt ganz sorgfähig und sie ist eine tolle Frau und wir haben ein sehr gutes Verhältnis immer noch heute, obwohl sie nicht mehr mit uns arbeitet, sie ist in Rente natürlich. Und dann natürlich Planung 3 Jahre im Voraus, du machst diese Woche, ich habe das und was machen wir? Also das ist viel Arbeit und Lisa ist dafür auch genial. Also ich habe mit ihr gelernt, ein bisschen weniger zu machen eigentlich.
Mhm.
Weil sie immer sehr vorsichtig war. Als wir uns getroffen haben, war ich beschäftigt jeden Tag. Und sie war viel mehr weise.
Ich meine, man fragt sich ja eigentlich, wie das überhaupt funktioniert. Weil ich kenne viele Künstlerehen, die auch wieder auseinandergegangen sind.
Ja.
Und dann sagen die, na, das kann auch nicht funktionieren. Bei Ihnen funktioniert das. Wie haben Sie das hingekriegt?
Also, ich hoffe, es funktioniert, ja.
Schon lange. Ich meine, Sie sehen dann natürlich umso weniger.
Nein, je mehr Musik mit Sie machen. Ja, aber erstmal, ich glaube schon, dass ich bin der Präsident von Fanclub von Lisa.
Ah.
Also, und ich glaube auch, dass sie auch große Bewunderung auch hat für was ich machen kann. Und neulich haben wir wieder Beethoven-Konzert gemacht und das war so eine ein Erlebnis. Wir waren am Tour mit Camerata Salzburg, wir waren in Spanien, in Bilbao, in Valencia, in Las Palmas, Tenerife und auch Mozart. Vorher haben wir zusammen gespielt, also ich habe dirigiert, gespielt.
Ja.
Und ja, das ist einfach so. Das ist einmalig, diese Zusammenarbeit, auch musikalisch, das hilft uns sehr. Und auch, was uns sehr geholfen hat, dass wir sehr komplementär sind, dass wir uns gut ergänzen, genau.
Ja.
Ich glaube auch, das ist ein Schlüssel. Aber auf jeden Fall, das ist nicht einfach, das ist richtig, ja.
Sprechen Sie Deutsch?
Ja, wir sprechen ab und zu Deutsch, sehr viel Französisch, weil die Kinder in der französischen Schule sind.
Ja.
So die Kinderhauptsprache ist Französisch.
Und sie spricht auch Französisch, ja.
Und die Kinder sprechen perfekt Deutsch, also und Lisa perfekt Deutsch auch. Und ich spreche auch Georgisch mit Kindern und ja, und die Kinder, unsere Tochter ist in Amerika, studiert in New York.
Mhm. Ah ja, also die sind eigentlich dreisprachig aufgewachsen, oder wie?
Ja, drei,
ja. Ja, und das ging auch.
Ja, ja.
Kinder wehren sich doch meistens an irgendeinem Punkt dagegen, weil es ihnen zu viel Arbeit ist oder so. Und dann wollen sie irgendwas auch abstreifen davon.
Was ist richtig, ist, dass die ersten Jahre, die brauchen ein bisschen mehr Zeit, alles zu sammeln, gut zu sprechen.
Mhm.
Weil, aber sobald, wenn sie das verstanden haben, dass ein Objekt drei verschiedene Namen, weil es drei Sprachen sind, dann geht es sehr schnell.
Machen Ihre Kinder, das sind zwei, oder?
Ja.
Machen die Musik auch?
Ja, Louis spielt, also unser zweites Kind, Louis ist 16 und ist Jungstudent an der UdK für Trompete.
Oh, wow.
Und er spielt sehr schön Trompete, wirklich, er hat was. Also wir freuen uns sehr, ihn immer zu hören und wir versuchen ihn ganz weise und mit ein bisschen Abstand zu unterstützen.
Mhm.
Und Anna, unser erstes Kind, Anna ist jetzt Wissenschaft, Kommunikationswissenschaft, studiert sie in Marzia Bachelor,
ja.
Zu Ende in New York jetzt.
Mhm. Ja. Letzte Frage, Herr Lelö, wenn Sie sich was wünschen könnten?
Ich bin sehr begnadet von Leben. Ich habe so viel bekommen, ich bin eigentlich sehr dankbar. Also ich finde, das wäre nicht sehr vernünftig, was zu wünschen.
Sie sind wunschlos glücklich?
Wunschlos quasi, ja. Ich habe viel Glück, ja. Ich bin sehr, sehr dankbar, jeden Tag. Insofern, es wäre nicht vernünftig, was sich zu wünschen, weil ich habe viel, viel Glück gehabt und ich schätze es.
Herzlichen Dank.
Danke.
Notenköpfe ist ein Podcast von Rondo, dem Klassik- und Jazz-Magazin. Informationen zum Magazin und weitere spannende Themen aus der Welt von Klassik und Jazz gibt es auf rondomagazin.de. Redaktion und Moderation Kai Lührs-Kaiser. Ausführende Produzentin Verena von der Goltz. Aufnahme und Postproduktion Robert Niemeyer. Musik Markus Zierhofer. Kennt ihr schon den Podcast Der Klassikerklärer? Dort erwarten euch spannende Analysen und faszinierende Geschichten hinter den Meisterwerken der klassischen Musik. Wer Klassik wirklich verstehen will, ist beim Klassikerklärer Dario Szymanski bestens aufgehoben. Den Klassikerklärer findet ihr überall, wo es Podcasts gibt.